Und herzlich willkommen beim König der Podcasts. Der Podcasts. Deine Mutter ist so hässlich, dieses Monster.
Was? Nein? Redest du von deiner Schwiegermutter?
Die habe ich nicht gemeint. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd. Und bei mir ist mal nicht Daniel, der hat nämlich Urlaub. Bei mir ist Kathi, guten Tag.
Hallo, ich bin die Kathi, ich bin die Freundin vom Nerd.
Und ich bin der Steffen und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Und dann konnten wir das auch mal wieder anbringen, ist ja auch schön.
Ja.
Genau, Daniel ist nicht da, der hat, wie gesagt, Urlaub. Und wir haben einen Film außer der Reihe besprochen, einen aktuellen, also relativ aktuellen Film, der jetzt im Jahre 2023 seine Auswertung auch auf dem deutschen Markt erfahren hat. Es geht um einen thailändischen Film namens The Lake.
So sieht's wohl aus. Soll ich direkt mal die Handlungen zusammenfassen oder möchtest du noch andere Bemerkungen?
Also ich würde jetzt noch so ein bisschen, also wir hatten den Trailer ja gesehen.
Das stimmt.
Wenn du dich daran erinnerst. Also als der das erste Mal aufkam, so nach dem Motto, hey, deutsche Auswertung und hier ist der Trailer. Und das sah schon, also das sah schon nicht schlecht aus.
Das sah schon ganz gut aus. Das also, kann man schon so sagen, ja.
Kann man schon so, ich fand es auch sehr vielversprechend. Also es kommt ganz selten vor, dass so ein asiatischer Monsterfilm so ein bisschen außerhalb von Schläferz und Tele 5 und irgendwie so nachts um 11 Uhr ausgestrahlt unter der Woche so dann auch meine Aufmerksamkeit bekommt. Also vieles, was daherkommt, ist ja dann auch eher so Turbo-Trash. Müssen wir mal drüber reden, ob das hier in diese Kategorie fällt oder nicht. Das werden wir dann gleich im weiteren Verlauf mal klären. Ja, jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, wo Daniel aus der Online-Filmdatenbank vorliest. Wir haben aber festgestellt, der Film hat dort noch keine Story-Zusammenfassung.
Und außerdem hat Daniel Urlaub.
Außerdem hat Daniel Urlaub, der kann das gar nicht machen. Schönen Gruß, Daniel.
Genau.
Deswegen versucht Kathi das jetzt mal so in 3-4 Sätzen zusammenzufassen.
Jawohl. Es geht um ein Monster, das relativ schnell zu Beginn des Films aus einem Fluss oder See steigt. Ich nehme an den See, weil der Film ja The Lake heißt.
Also in Anbetracht der Tatsache, dass der Film The Lake heißt, wird das wohl der Fluss sein.
Ja. Genau. Knuspert gleich erstmal so ein paar nachts noch angetrunken unterwegs seiende Menschen weg.
Du bist, glaube ich, schon ausführlicher, als es sein müsste.
Und hinterlässt ein Ei.
Ja.
Dieses wird von einem kleinen Mädchen gefunden. Die ältere Schwester sagt, bring's zurück. Das verweigert sie. Und damit geht der Schlamassel los, weil dieses Monster sein Ei wieder haben will und jetzt halt Jagd auf alle macht, die irgendwie im Umfeld von diesem Ei sind. Und das führt zu einem Monsterfilm.
Das führt zu einem Monsterfilm, ja. Das könnte man als unter diesem Podcast machen. Das führt zu einem Monsterfilm. Ergo Monsterfilm. Die Hauptperson dieses Filmes ist ein Polizist. Also so ein Kriminalpolizist, hätte ich fast gesagt. Oder so Special Unit. Also wir hatten am Anfang so ein bisschen gewitzelt. Irgendwie so CSI Thailand, CSI Bhutan. Das spielt, glaube ich, in Bhutan der Film. Relativ zentral. Ich glaube, verhältnismäßig ländlich. Ist das nicht so eine Riesenmetropole, ne?
Nee, ich hätte auch gesagt, das ist eine Hand, also so 10.000 bis 15.000 Einwohner höchstens, hätte ich gesagt, ja.
Also, wenn ihr euch da besser auskennt, ich tue es nicht. Ich wusste bis eben, war ich mir nicht sicher, ob Thailand eine Insel ist oder nicht. Das haben wir dann, also Kathi war der Meinung, es sei auf dem Festland, was haben wir festgestellt?
Wir haben beide recht.
Ja, das ist eine Halbinsel.
I now pronounce you President of these United...
Stop the inauguration. I just discovered a President-elect got it up in second grade gym class.
In that case, I sentence you to a lifetime of horror on Monster Island. Don't worry, it's just a name.
He said it was just a name.
What he meant is that Monster Island is actually a peninsula.
Im Erdkunde bin ich halt Deko gewesen und gerade da hinten in Ostasien, wo ja so viele Länder auch sind und die auch oft ähnlich heißen, ich glaube Taiwan war die Insel, ne? Republik aus China.
Das könnte sein, ja.
Diese chinesische Exklave, hätte ich fast gesagt, von China annektiert. Ja gut, auf jeden Fall, also ein Polizist, der halt immer an diese Tatorte, an diese ja, Fressorte geführt wird, mit seinem Kollegen und dort eben ermittelt, Und ich habe den Eindruck, das ist so die erste Dreiviertelstunde, sind immer wieder diese Tatorte. Also man hat immer wieder so diese Szenen mit diesem gelben Absperrband, was lustigerweise auch noch falsch rum ist. Da steht immer so Do Not Enter oder Do Not Cross oder sowas. Und das hängt falsch rum, weil es natürlich in lateinischen Buchstaben da steht und die mit der Schrift vielleicht nicht so ganz firm sind. Die haben ja ihre eigenen Buchstaben da. Das fand ich ein bisschen ulkig. Und dann hast du auch immer so dieses blau-rote Licht im Hintergrund und es regnet unfassbar viel. Ja. Das ist auch, glaube ich, eine Nacht der erste Teil des Filmes. Ne? Also relativ...
Ziemlich. Also du hast diese allererste Nacht, wo das Vieh aus dem See kommt.
Ja.
Dann den Tag, wo dieses Dorf angegriffen wird von der Kleinen und ihren Geschwistern. Und dann die Nacht im Anschluss an diesen Tag.
Ja, also sagen wir mal zwei Nächte. Aber es spielt halt viel bei Nacht. Und es scheint auch eine Regenzeit zu sein, in irgendeiner Art und Weise, weil es regnet eigentlich zwei Drittel des Filmes durch.
Das stimmt.
Was optisch irgendwann ein bisschen sehr eintönig ist, muss ich sagen. Das, man sieht sich an dieser dunklen Welt, an diesem regnerischen, so ein bisschen satt irgendwann. Und alles ist nass und es ist matschig und sowas. Das hat man irgendwann so ein bisschen über. Man freut sich dann irgendwann im Laufe des Filmes auch mal eine grüne Wiese zu sehen oder Tageslicht oder irgendwas in der Richtung. Also es ist ein sehr düsterer Film. Ich fand ihn, und da hatten wir am Anfang auch schon drüber gesprochen, ist verhältnismäßig modern inszeniert. Das ist mir sofort aufgefallen. Aber nimmt sich halt eben auch Zeit für die Figuren. Und ich glaube, vielleicht ein bisschen zu viel Zeit.
Ich finde vor allem, dass er auch zu viele Figuren dabei hat. Mhm. Also du hast am Anfang dieses Dreiergespann aus Geschwistern, das kleine Mädel, das das Ei findet, die ältere Schwester, und die haben noch einen Bruder.
Genau.
Der, glaube ich, der älteste von den dreien ist.
Weil ich auch vermute,
Vom Aussehen her. Du hast den Polizisten mit seinen Kollegen und seiner Tochter.
Das ist seine Tochter? Ich dachte, das wäre seine Freundin.
Nein, das ist seine Tochter.
Okay.
Das ist seine Tochter, die von der, nicht von der Schule verwiesen wird, aber Ärger an der Schule gekriegt hat, und er wird angerufen, um sie abzuholen.
Ach so, das ist eine Person, okay. Ja, dann.
Dann seinen Vorgesetzten, der Polizeichef da mehr oder weniger.
Ich hab ihn immer so als General im Kopf gehabt.
Also er rennt auch die ganze Zeit mit Uniform und ganz vielen Ordnern an der Brust rum und so. Dann hast du noch zwei, die da aus wissenschaftlichen Gründen unterwegs sind, ein junger Mann und eine junge Frau, die da irgendwas zum Thema Klimawandel forschen wollen, weil es in dieser Region zu komischen Wetterphänomenen gekommen ist.
Also die nehmen so Wasserproben die ganze Zeit.
Genau, die nehmen Wasserproben und rennen da halt durch die Gegend. Ich habe am Anfang echt Mühe gehabt, sie von den beiden älteren Geschwistern aus dem Dreiergeschwisterpaar auseinanderzuhalten.
Das habe ich tatsächlich noch hingekriegt, aber ich habe mich auch gefragt, was die anderen, also vor allem die Troller da mit ihrem Käfer auf der Hand, was sie denn noch zu suchen hatten, weil die halt auch erst irgendwann im letzten Drittel dann wieder signifikant auftauchen und wieder was beitragen. Ne?
Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, ob sie wirklich was beitragen, aber und dann hast du halt dazu noch eine Handvoll Monster.
Ja, genau. Und also wirklich in verschiedenen Größen. Also du hast einmal ein mannshohes Monster, was auch tatsächlich in der Darstellung häufig jemand im Kostüm ist.
Ja.
Das fand ich sehr schön, also wirklich handwerklich ganz, ganz geschickt. Dann hast du dieses Ei, was so ein bisschen vor sich hinhüpft. Da kommt nichts raus, ne? Das bleibt zu. Man sieht nicht, wie da was
ausschlüpft. Man sieht zumindest nicht, wie was schlüpft, ne.
Und dann hast du Mutti oder Vati. Da müssen wir am Ende mal drüber reden, ob das Mutti oder Vati ist. Da bin ich mir nämlich noch nicht so richtig sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das da nicht zwei waren. Also ich habe da zwischendurch auch den Eindruck gehabt, dass das auch zwei waren.
Auch schon zwei große. Naja, gut. Das wird nicht so richtig klar.
Nee.
Und das ist wirklich riesengroß. Also das hat wirklich Godzilla-Vibes oder zumindest so T-Rex in Jurassic Park. So die Größe und dann eben auch diese Dynamik. Also Monster, und du sagtest ja gerade eben auch schon, das Monster kommt direkt im Intro des Films mehr oder weniger vor. Da spart der Film auch nicht mit. Also der Film geht ein Dreiviertelstunden, 105 Minuten. Wer Bock auf einen wirklich schönen Monsterfilm hat, der wird hier sein Futter kriegen. Das Monster ist wirklich auch mit einer der zentralen und die Monster ein zentrale Figuren des Filmes.
Ja, das haben sie auch wirklich, also es hat mir auch wirklich gut gefallen. Du siehst sofort, worum es geht. Es ist nicht so weißer Hai-mäßig mit hier meine Andeutung und da meine Andeutung. Ist auch dabei, aber es wird dir auch relativ schnell alles gezeigt, was du sehen willst bei so einem Monster. Und dann kommt das immer wieder und dann geht das so bam, 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 bam und dann werden Leute weggeknuspert.
Ja, du sagtest gerade bam, bam, bam. Die Anfangsszene, da hatte ich noch gesagt, oh, das erinnert mich an The Host.
Mhm.
Und ich glaube, dass das zum Teil auch Absicht ist.
Ja.
Also da kommt dieses Monster raus, dann ist da dieses Reisfeld vermutlich.
Mhm.
Da sind dann Leute auch bei der Ernte und werden dann eben von dem kleineren von den Monstern eben so weggeknuspert. Das hat dann eben auch eine entsprechende Größe, ist ein bisschen schlanker als das Hostmonster. Das hat auch noch einen Namen, das habe ich mir nicht gemerkt. Also nicht so ein riesiger Fisch, aber es hat so, es sieht so ein bisschen aus wie der Xenomorph. Nur mit so Fischohren, mit so diesen
ja. Ne,
so kann man das ungefähr beschreiben.
Ja.
Und dann so ein bisschen schlanker und hundeartiger und sehr agil auch. Und da ist, glaube ich, auch so der einzige Lacher im Film drin, wie alle wegrennen und einer hört noch Musik und kriegt es nicht mit.
Ja.
Das ist der einzige Lacher in dem Film.
Ja, ja, der Rest war nicht so lustig.
Das war nicht so ein richtig lustiger Film.
Nee.
Das ist, glaube ich, so von der Dynamik ganz gut. Und dann nimmt sich der Film auch immer wieder zurück. Also es ist so dieses, du hast eine Action-Sequenz, die sind dann manchmal auch wirklich gut. Und dann hast du aber auch wirklich viel Charakterarbeit. Und das ist wirklich Arbeit. Man muss sich da auch selber so ein bisschen durchkämpfen. Und ich glaube, dass der Film den Fokus eher auf die Figuren als auf die Monster legt, obwohl beides gleichrangig im Film vorhanden ist.
Ja, ich bin auch... Also ich hatte Schwierigkeiten, mit unter den Figuren zu folgen, weil der Film sich manchmal auch, glaube ich, keinen Gefallen tut mit der Art, wie er geschnitten ist.
Ja.
Es gibt Szenen, wo dieser Polizist, also diese Hauptfigur, der Kommissar in Zivil, am Grab von offenbar seiner Frau sitzt, was man dann so erst im Laufe des Dingens mitkriegt. Und der unterhält sich. Aber jedes Mal, wenn er was sagt, gibt es einen Schnitt. Und man sieht ihn von einer anderen Perspektive und dann sagt er wieder was und dann gibt es einen Schnitt zurück. Und ich musste echt mich konzentrieren und hingucken. Man sieht ihn halt einmal im Profil und einmal von vorne. Ich musste mich darauf konzentrieren, rauszufinden, dass das dieselbe Person ist und dass ich nicht falsch geblinzelt habe und zwischendurch nicht jemand anders zu sehen ist. Also das, was mir diese Szene zeigen will, wird irgendwie nicht so ganz deutlich für mich. Und das hat er manchmal so dieses...
Ich glaube, da sind so... verschiedene, das haben wir hier in diesem Podcast häufig festgestellt, verschiedene Sehgewohnheiten einfach am Werk. Also in Thailand dreht man Filme anders als in Hollywood oder bei uns. Und ich glaube, dass dieser Film schon super stark inspiriert von Hollywood ist.
Ja.
Weil da sind ganz viele Kamerafahrten drin, viel Beleuchtung, viel Musik, die du sonst in Hollywood-Filmen hast. Wir haben hier den einen oder anderen thailändischen Film schon besprochen, die waren dann aber deutlich älter. Mhm. Also das waren jetzt keine aus den 2000ern, schon gar nicht aus den 2020ern, so wie dieser jetzt. Das dürfte so ziemlich mit auch einer der aktuellsten Filme sein, die wir überhaupt jetzt im Programm haben, 2022. Also von den amerikanischen, den aktuellen Godzilla-Filmen mal abgesehen. Aber ich glaube, das erklärt sich häufig eben mit anderen Sehgewohnheiten. Und das sind halt eben Filmcodes, die man in Thailand gewohnt ist, die wir hier nicht lesen können. Ob die besser oder schlechter sind, das steht auf einem ganz anderen Papier. Weil, nur weil wir das nicht gewohnt sind, heißt das nicht, dass sie schlechter sind. Das kann aber auch gut sein, dass es durchaus handwerklich eine bessere Art geben könnte, als das in Thailand gemacht wird.
Ja.
Also es ist so ein bisschen, vielleicht ist sie weit irgendwo dazwischen.
Ja.
Ne? Nichtsdestotrotz hat der Film das wirklich an ganz, ganz vielen Stellen, wo du merkst, dass sich da so die thailändische Filmkultur oder das thailändische Filmhandwerk so ein bisschen mit dieser Hollywood-Machart beißt.
Ja.
Und das ist eben auch diese Charakterarbeit, die ich schon angesprochen habe. Und das, ich freue mich, wenn der Film sich Zeit nimmt, ein Monster zu zeigen. Als dann irgendwann das große Mutti-Monster kommt und das Ei suchen möchte und dann so eine Jurassic Park-Szene kommt. Mhm. Das war definitiv eine Anspielung an Jurassic Park.
Das war in jeder Hinsicht.
Wie das Monster eben mit dem Auge so durch diese Fensterscheibe, diese Autofensterscheibe eben durchguckt und so dann eben genau mit dem Auge das stehen bleibt und alle schreien. Das war eine schöne Szene. Die Jurassic Park-Szene ist deswegen so ikonisch, weil daraus weitere Action passiert.
Ja.
Und diese Szene hier in diesem Film nimmt kein Ende. Und dann fängt sie nochmal an und dann gibt's nochmal einen Schnitt. Und die ist mir eigentlich für, entschuldige mal, da ist ein 10 Meter großes Wassermonster irgendwie auf dem Bildschirm. Ist die Szene mir zu ruhig?
Ja.
Und es dauert ewig, bis wirklich mal was passiert und dann schießt er halt wirklich nur mit einer Knarre auf Sauerstoffflaschen, die dann explodieren. Mhm. Also die Action ist halt noch nicht mal wirklich durch die Personen oder die Figuren, sondern es ist einfach nur eine weitere Explosion. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat der Film an ganz, ganz vielen Stellen so gemacht. Also das wird dann auch durch die Musik unfassbar aufgebaut, aber das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, passt nicht zur Musik. Und das fand ich super schade, weil man hätte da einfach Energie zeigen. Man hätte auch die Energie, auch so wirklich den Schwung mitnehmen können, einfach, indem man allen, ich habe mal bei den Eindruck gehabt, alle auf dem Bildschirm bräuchten noch mal einen gehörigen Arschtritt, inklusive des Monsters.
Ja, und es ist halt auch so, also ich war auch so hin und her gerissen, weil das, diese Szene, die du beschrieben hast, wieder dieses klassische, sei still, beweg dich nicht und, und schrei nicht, mach kein Geräusch.
Genau.
So. Und wir haben jetzt dank A Quiet Place auch Filme gesehen, in denen man damit arbeitet. Was tue ich, wie baue ich Spannung auf, wenn jemand komplett leise sein muss und das Monster ist in der Nähe?
Den Film fand ich auch so richtig gut. Der hat mir so richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und
besonders toll, fandest du diesen Nagel in der Treppe?
Nagel in der Nagel, ey. Scheiß Film, Entschuldigung.
Und ich hatte hier den Eindruck, dass sie sich nicht so ganz entscheiden können, was sie jetzt machen wollen. Ob sie diesen Jurassic Park Action-Kram haben wollen oder ob sie eben diese subtile, in Anführungszeichen, Spannung haben wollen, die daraus entsteht, dass man sich nicht bewegen darf, aber in Panik ist und eigentlich schreien möchte. Und dadurch, dass sie beides nicht, also das beides wollten, haben sie beides nicht hingekriegt irgendwie. Es passte nicht zusammen.
Und dazu kommt halt auch noch, dass man nicht so richtig weiß, du sagtest irgendwann im Laufe des Filmes, na, du hättest dich nicht gewundert, dass das Kind wiederkommt, also weil das Mädchen irgendwann verschwindet, die Jüngste. Und man eben auch in der Rückblende sieht, wie der große Bruder sie tot im Wasser liegen sieht.
Ja.
Und ich war fest der Überzeugung, okay, die ist perdu. Die sehen wir nicht wieder. Und dann taucht sie halt plötzlich wieder auf und du sagst, nee, das hätte dich jetzt nicht gewundert. Und jetzt musst du mir mal erklären, warum.
Hauptsächlich deshalb, weil die große Schwester sich so viel Vorwürfe gemacht hat. Und gesagt, das ist alles meine Schuld und nein und so. Und in meiner Erfahrung mit Dramaturgie ist das was, wo so eine komische Läuterung mit Leuten passiert, aufgrund dessen, dass man sie in ein Trauma wirft und ihnen dann aber eine Erlösung gibt in Form dessen, dass das, was sie für das Traumatische gehalten haben, sage ich mal, in dem Fall der Tod der kleinen Schwester, gar nicht eingetreten ist.
Jetzt hat mich das vor allem deswegen gewundert, weil ich ja natürlich auch eine gewisse Filmerfahrung in diesen Film mit reingebracht habe. Mhm. Wir haben auf der Liste zum König der Podcasts, inklusive des König der Podcasts Guiden, inzwischen weit über 100 Filme stehen. Das heißt, allein für diesen Podcast habe ich schon einiges an Filmen gesehen und ich maße mir an, auch bestimmte dramaturgische Ideen inzwischen durchschauen zu können oder zu vorhersehen zu können. Dass sie wiederkommt, hätte ich vor allem deswegen nicht erwartet, weil dem, also ihrer Wiederkehr, eine weitere Actionsequenz vorangeht. Ihr Bruder wird gebissen und hat damit eine telepathische Verbindung zu dem Monster, meint man zumindest. So, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen in der Deutungsebene. Also er hat eine krasse Wunde an der Schulter, die hat auch so einen Schleim irgendwie und er ist somit telepathisch und auch körperlich mit dem Monster, mit dem Kleineren von den Monstern eben verbunden. Das heißt, jede Verletzung wird von beiden geteilt und er kann das andere Monster eben auch spüren. So. Und der Tod seiner kleinen Schwester und auch die Verzweiflung der mittleren Schwester ist für ihn Antrieb, loszugehen und das mittlere Monster, das kleine Monster zu suchen. Und das finden sie dann eben irgendwo in der Scheune oder in einem Fahrradschuppen, ich weiß es gerade nicht, schmeißen da ein paar Bomben rein und fangen das dann ein. Und das war eben für mich so der Grund zu sagen, okay, das ist jetzt für ihn so dieser, das nennt man in Comic-Terms, nennt man das Fridgen. Da wird gerne eine weibliche Figur einfach getötet, um männliche Heldenfigur zu inspirieren, Heldentaten zu vollbringen. Und das war für mich genauso ein Moment. Also da wird eine weibliche Figur halt eben getötet, für ihn ist das Motivation loszuziehen. Deswegen hat mich das gewundert, dass sie wieder auftaucht. Das war für mich halt ein ganz, ganz deutliches Zeichen. Und dann war diese Action-Szene war halt dann vorbei. Und das war für mich einer der, ich glaube, drei Punkte, wo ich gesagt hätte, das wäre jetzt eigentlich schon ein sehr organischer Punkt zu sagen, der Film ist jetzt vorbei.
Ja.
Und dann waren 48 Minuten vorbei, also auch da schon relativ viel Zeit vergangen. Und der Film geht noch eine Stunde danach.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, was macht ihr denn dann da noch? Was passiert denn da noch? Und es kommen dann nochmal so zwei komplette Arcs. Es sind wirklich zwei weitere kleine Minifilme oder sowas in dem weiteren Verlauf des Filmes noch drin. Also ich hätte mir fast gewünscht, der Film wäre eine Miniserie. Also weil einfach wirklich so viel passiert und sich auch viel entwickelt irgendwie.
Man hätte auch besser den Figuren folgen können in der Miniserie. Das wäre leichter gewesen. Mich hat das mit der kleinen Schwester noch mal ganz kurz zurück eher an so eine Nummer wie in Krieg der Welten erinnert. Also ich kenne nur den Tom Cruise-Film, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir den alten mal gesehen haben.
Wir haben den alten auch gesehen, ja.
dann kann ich mich an den weniger deutlich erinnern. Aber so dieses, du hast am Anfang Leute, die arschig zueinander sind, einfach weil sie Familie sind.
Hm.
Und dann müssen sie aufgrund einer Krise feststellen, dass sie eigentlich zusammengehören. Und da kommt der Moment, wo man das Gefühl hat, man sei schuld dran, dass einer aus der Familie es nicht schafft. Und dann kommt so eine Läuterung, das ist das Klassische, was wir aus der griechischen Tragödie mitgenommen haben, die Katharsis. Und die wird dann gerne mal belohnt, dadurch, dass das Familienmitglied halt doch nicht tot ist. Surprise, surprise.
Das Einzige, was ich aus dem Film behalten habe, ist Dakota Fannings schrilles Geschrei. Das ist eigentlich das Anstrengendste. Sie ist auch noch sehr klein, muss man dazu sagen.
Sie ist ja noch sehr klein, dafür hat sie sowas, ja, einen relativ guten Job gemacht, muss man aber sagen.
Sie ist eine fantastische Schauspielerin, ja, da möchte ich gar nicht in Abrede stellen.
Aber
sie ist einfach sehr schrill.
Das stimmt.
War sie auch damals schon eine gute Schauspielerin, ja.
Und aber ja, das, also das Pacing in dem Film ist auch sehr, sehr, es fühlt sich nicht stimmig an für mich. Mhm. Also du hast immer so diese Zwischenmomente, wo du denkst, das könnte jetzt eigentlich das Ende sein, das ist das Finale oder das ist der Auftakt oder der Cliffhanger oder was auch immer. Und es geht immer mit dem falschen nächsten Schritt weiter, gefühlt.
Man hat halt einen Abschluss in dem Moment.
Ja.
Und es ist wirklich so, das Bild wird dann schwarz, dann gibt es eine Einblendung, der nächste Tag, oder es wird auch viel mit Uhrzeiten gearbeitet, mhm, gerade an diesem einen zentralen Tag wird stark mit diesen Einblendungen von Uhrzeiten gearbeitet, um irgendwie auch mitzubekommen, was für ein Zeitpunkt gerade ist und sowas. Und ich denke, das hätte ich nicht gebraucht, wenn ihr morgens angefangen wärt und abends ist es dunkel. Also ihr müsst mir nicht sagen, wie spät es ist. Das hilft mir nicht weiter. Besonders in der letzten Einstellung. Da kommen dann nämlich diese beiden ForscherInnen wieder zurück und sagen dem General, ja, das große Monster ist dem kleinen Monster, das ist sein Baby und der will sein Baby zurückhaben.
Ja.
Also, ich denke, da hättet ihr auch einfach selber drauf kommen können.
Das wäre wirklich so ein Duh.
Duh. Und dann ja, der Bruder stopft das dann irgendwie in ein Auto oder das fährt das Auto, in dem das schon verzurrt ist.
Genau.
Dann aus der Stadt heraus, dann kriegst du nochmal so dramatische Musik. Also das ist das, was ich meinte. So richtig krass dramatische Musik. Wieder diese Straße entlang fährt und das Monster sieht man auch in einer Einstellung hinter ihm herlaufen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, was CGI angeht, fast der schwächste Moment.
Mhm.
Über die Effekte reden wir dann gleich nochmal, aber der Moment ist wirklich so mit das Schwächste. Und dann sieht man aber das Monster nicht mehr. Man sieht das Auto noch ein bisschen die Straße entlang fahren, so nicht in die Morgensonne, sondern es ist so kurz vor Mitternacht, weil dann 23.48 Uhr im Bild steht. Und es ist die ganze Zeit, während das Auto die Straße entlang fährt, aber so in Stadtgeschwindigkeit, so mit 50 km/h.
Ja. Immer schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.
Aber dann super dramatische Musik.
Mhm.
Und dann wird das Bild wieder schwarz. Und ich dachte, naja gut, dann ist es ja jetzt zu Ende. Und dann geht der Film nochmal eine halbe Stunde. Und ich dachte so, jetzt ist es zum zweiten Mal an einem Punkt, wo ich sagen würde, jetzt ist die Geschichte zu Ende erzählt und sie fangen halt nochmal an.
Ja.
Und das ist so der Moment, wo ich denke, wenn man den, ich habe ganz viel gesagt, das macht so für mich gedacht, den Film an einigen Stellen runterkürzen,
mhm,
um ihn etwas zackiger zu machen, oder anders aufteilen und dann zu einer Miniserie machen.
Ja.
Also der Film ist 1,45, da kannst du, weiß ich nicht, locker 3-4 Folgen draus schneiden, 20
ja,
Minuten. Ne?
Ja, das hätte dem vom rein zeitlichen Ablauf
ja,
insgesamt deutlich besser getan.
Und der letzte Arc ist dann nämlich wie der Polizist, der dann eben, also wie du sagtest, die Tochter,
mhm,
dann eben verloren. Und dann gibt es diese Pressekonferenz, wo alles vertuscht wird. Es wird behauptet, ja, das war ein Filmdreh. Bum, bum, bum.
Ja, also,
ja. Ich musste halt direkt an diese eine Pressekonferenz denken. Teile der Antwort könnten Sie verunsichern.
Ja.
Das war so mein erster Gedanke. Du kannst ja alles reininterpretieren und die Presse glaubt dem Typen das halt auch nicht so richtig und kann dem mhm, auch nicht so folgen. Der Polizist steht hinten im Hintergrund und knauscht sich da einen zurecht und gibt dann, glaube ich, auch seine Polizeimarke
ja,
ab. Ne? Das habe ich richtig genau, gesehen.
Genau,
ja,
quittiert den Dienst, ja.
Zumindest für einen Moment. Und dann ist irgendwie so 5 Jahre später.
Von 23.48 Uhr zu 5 Jahre später.
Also ein ziemlicher Zeitsprung. Und der Kollege sitzt irgendwo in dem Tempel bei einem Mönch und holt sich seine spirituelle Salbung ab oder was auch immer. Also kann auch sowas wie also man sieht öfter mal einen Tempel in dem Film und so eine große goldene Buddha-Statue und der fragt ihn, ja, bist du wieder in deinem Job und wie geht's dir und dies und das und dann gibt es so eine schräge Rückblende, die ich zeitlich nicht verorten kann. Ist das ein Tag davor gewesen? Ist das in der Zukunft? Ich krieg's nicht hin. Also das war für mich ein Moment, da habe ich nicht verstanden, wo ich jetzt das, was da parallel passiert ist zu diesem Gespräch, wo ich das hinsetzen sollte.
Nee.
Weil er hat ähnliche Klamotten an,
mhm,
in den anderen Szenen Und meine Vermutung ist, dass es danach spielt, dass er dann von diesem Punkt aus loszieht und das macht, was man dann sieht, oder da gerade herkommt, aber dafür ist er eigentlich zu sauber. Also das ist irgendwie seltsam.
Also meine Vermutung ist, dass diese Rückblenden oder diese Zwischenblenden irgendwo in diesem Zeitraum 5 Jahre später spielen, also in diesen 5 Jahren. Vermutlich nicht allzu lange her, aber lange genug, dass er sich mal gewaschen haben kann, ja.
Will man sich gewaschen? Was er nämlich macht, ist, er geht nochmal auf diese Farm, wo diese Dreierfamilie eben herkommt. Und da ist eben dieses junge Mädchen wieder. Und ein Verdacht, der sich halt während des Films schon so ein bisschen gezeigt hat, der erhärtet sich hier. Auch sie hat eine Verbindung zu den Monstern. Mhm. Sie hat vorher schon mal dieses Ei gestreichelt und hat so ein bisschen mysteriös geguckt und sowas. Also die Vermutung, dass sie auch eine Verbindung zu den Monstern hat, bestätigt sich hier im Moment. Und er hat eine Fackel dabei, so eine Leuchtfackel.
Genau, wo so ein roter Rauch rauskommt.
Dann. Genau. Und droht ihr damit, irgendwie die ganze Farm abzufackeln. Das war zumindest meine Vermutung.
Ein ganz, ganz schlauer Move, ein Mädchen zu bedrohen, von dem du weißt, dass es Kontakt, also telepathischen Kontakt, zu einem großen, menschenfressenden Monster hat. Ganz schlau.
Und sie ruft dann aber erstmal das kleinere von den beiden, was er dann außer Gefecht setzen kann mit vorher ausgelegten Sprengfallen.
Ja.
Und dann steht er halt plötzlich auch dem Großen gegenüber, was halt nebenan eben wohnt und dann ihn so ein bisschen böse anguckt. Und die beiden haben sich in der vorherigen Szene schon mal länger angeguckt, weil die sich von früher kennen. Also das große Monster muss mal irgendwann das Dorf angegriffen haben, aus dem er kommt, in seiner Kindheit. Und er hat das überlebt und die beiden haben sich schon mal gegenüber, also wenn das große Monster noch klein war, haben sie das schon mal in so ein Netz eingefangen und die beiden haben sich schon mal gesehen. Das hat mich an so eine Snickers-Werbung erinnert, weiß ich, oder Mr. Nuts oder irgendwas.
Irgendwie sowas.
Wo so ein Kind im Zirkus einen Elefanten ärgert und sagt, nee. Ja. Und der Erwachsene, als Erwachsener in so einer Zirkusparade und der Elefant haut ihm so eine runter. Und
wie dieser Witz mit der Schnecke, die man so wegschnippt.
Was war denn das eben? Also das hat mich auch voll dran erinnert. Aber in beiden Szenen zieht das Monster halt ab. Und beide gehen so getrennter Wege und es... Diese Momente sind häufiger in diesem Film und sie sind ohne Ergebnis. Und man fragt sich, was wird da eigentlich gerade aufgebaut?
Also ich habe das Gefühl, dass, also das, was du gesagt hast, woher die sich kennen, ist eine Interpretation. Ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Erkennen als Gleichwertige, ohne dass sie sich zuvor begegnet sind, weil sie beide Elternteile sind, die eigentlich nur um ihren Nachwuchs besorgt sind. Der Polizist hat seine Tochter dabei, die er dabei haben muss, weil sie halt auch in der Schule nicht bleiben durfte und zu Hause sollte sie auch nicht bleiben. Und sie ist halt dadurch in Gefahr. Und das große Monster ist halt offenbar hinter seinen Kindern her. Ja, hinter dem Ei und hinter dem kleinen Monster.
Ja, es gab halt diese Rückblende auf diese erste Szene, auf diese erste Sequenz, als die beiden sich angucken. Das ist auch wieder sowas, was der Film nicht klar kommuniziert und so auch ist halt interpretiert. Ja. Ne?
Und ich hab's halt auch nicht so ganz verstanden. Also ob das irgendwie so ein nur noch mal ein Hinweis auf dieses Ei gewesen ist oder was auch immer, ob er davon schon mal was gehört hat als Polizist. Diese Chronologie, wer woran beteiligt gewesen ist und wann welche Informationen hatte, die ist halt nicht besonders gut in dem Film drin, finde ich. Also nee, das ist super verwirrend und das macht es halt auch schwieriger, wenn sie drin ist, tiefere Botschaft deutlicher zu entschlüsseln.
Also ganz häufig können wir hier gerade bei japanischen Filmen relativ schnell den Finger auf irgendwas legen. Wir hatten in der letzten Staffel hatten wir einen Film, da ging es ganz stark um Yin und Yang, aber das kam auch daher, dass die Symbole einfach ins Gesicht gedrückt worden sind die ganze Zeit. Schwarz gegen Weiß, Yin und Yang, die ganze Zeit das volle Programm. Da gab es keinen Zweifel, dass das gemeint gewesen ist, weil die Symbole halt da sind. Da ist dieser Film subtiler und ich weiß nicht, ob wir zu blöd sind oder ob der Film zu schlecht ist, das zu kommunizieren.
Vielleicht ist es eine gute Mischung aus beidem.
Ich wäre mir da dieses Mal tatsächlich nicht so sicher. Also ich bin gerne diplomatisch und habe ja auch gerade gesagt, ich akzeptiere das, dass der Film aus einer anderen Kultur kommt, der ich nicht entstamme und die ich vielleicht auch nicht garantiert nicht entschlüssele. Weil wie viele thailändische Filme habe ich in meinem Leben gesehen? Das lässt sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. So, dann müsste ich nochmal direkt nachgucken, aber das kommt. Ich gucke, glaube ich, mehr chinesische und koreanische Filme als thailändische Filme, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass der Film das nicht gut rüberbringt. Möchte ich jetzt einfach wirklich mal meine Hand für ins Feuer legen. Und also das ist zumindest so meine Deutung. Der Film ist nicht so richtig in der Lage, genau diese Momente von dem Film zu kommunizieren, weil sie einfach zu vage sind. das werden wir auch gleich, wir spoilern auch ein bisschen das Ende. Mhm. Also wenn ihr das Ende noch wissen wollt, jetzt haben wir schon sehr viel verraten von dem Film. Das Ende verraten wir gleich auch noch. Da müssen wir dann auch gleich doch mal drüber sprechen, ja, wie das eigentlich zusammenhängt und was auch dann wieder da diese Rückblende auf eine Rückblende sein soll.
Ja, also meiner Meinung nach ist das Thema dieses Films so dieses Beziehungen, die daraus bestehen, dass sich einer um den anderen kümmert, weil das immer wieder auftaucht und in verschiedenen Iterationen, was es bedeutet, sich vor jemanden zu stellen, um ihn zu beschützen. Daher meine Interpretation, dass er dann halt erkennt, okay, dieses große, hässliche Viech will sich auch nur um seine Kinder kümmern. Aber ja, ich gebe dir recht, er ist also nach allem, was ich sagen kann mit meiner Filmerfahrung, nicht sehr gut darin, das zu kommunizieren, ja, und nicht sehr gut darin, diese Momente wirklich deutlich zu machen und sie dann wieder abzugrenzen, zwischen die Actionsequenzen zu packen oder andere Charaktermomente zu packen.
Dieses Muster mit Eltern oder Elternfiguren und deren Kinder, das ist da.
Ja.
Das gibt es in verschiedenen Konstellationen in dem Film schon. Möglicherweise spielt das auch eine Rolle in der Interaktion zwischen den Polizisten. Die haben Namen. Die haben wir uns nicht merken können, weil wir die Namen, weil uns die nicht geläufig sind. Und
also das kleine Mädel heißt Mai, das habe ich mir gemerkt. Und die Tochter vom Polizisten hieß Pam oder Pam. Mhm.
Also das mal abgesehen. Aber was eben der Polizist und das Monster, die Beziehung, die zueinander haben, das wird halt daraus, das erschließt sich daraus nicht. Ja. Und ich finde halt dadurch, dass das Monster halt vorher, oder die Monster auch vorher, alles weggeknuspert haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war, wirklich literally, erschließt es mich halt erst recht nicht, warum der Polizist und seine Tochter nicht einfach weggehapst worden sind in der Sekunde, wo die aus dem Auto raus gewesen sind. Ja. Weil das ja dann genau eben, also diese Menschen halt eben eine potenzielle Gefahr darstellen für die Kinder des großen Monsters oder den Nachwuchs.
Ja.
Weil man sieht ja mindestens in zwei verschiedenen Zeitebenen auch zwei verschiedene Eier.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich so ein bisschen Chekhovs Ei. Wenn du ein Ei in einen Monsterfilm einbaust, dann muss da was draus schlüpfen. Kinder, ehrlich.
Ja. Und ich kann halt überhaupt auch nicht einschätzen, ob dieses erste Ei, was man quasi im Prolog gesehen hat, ob das tatsächlich die Nacht ist, bevor alle weggeknuspert werden, oder ob das viele, viele Jahre vorher ist, oder ein paar Jahre vorher, fünf, und aus dem allerersten Ei quasi dieses mittelgroße Monster rausgeschlüpft
ist. Davon war ich auch
so, ne?
Ja.
Und das zweite Ei ist dann halt jetzt das nächste und ist dann jetzt das große Monster, das in dieser komischen Abschlussrückblenden-Sequenz, als der Polizist mit dem Mönch spricht, auftaucht.
Das ist ein sogenannter Mehrgenerationen-Konflikt.
Ah.
Dieser Film.
Ihr seht es in einem Mehrgenerationenhaus.
Ja, ganz genau. Das Ende hat mich dann richtig verwirrt.
Mhm.
Der Polizist wird dann, nachdem er von den Monstern, will sich erst noch erschießen. Also weil er halt, das war so eine überdramatische Szene. Also er hält sich noch die Waffe an den Hals, nachdem ihn das Monster hat gehen lassen, mehr oder weniger, setzt er sich auf die nächste Parkbank, die da um die Ecke steht, und will sich erst erschießen und stellt dann fest, auch weil der Priester ihm das dann in dieser Erzählebene dann noch so sagt, nee, mach das mal lieber nicht, du hast noch sehr viel, für sich lohnt zu leben und so weiter, und du kannst weiterarbeiten und und kannst für dich sorgen und für andere und hast ihn nicht gesehen. So. Und dann lässt er, wo ihm das wieder einfällt oder das gesagt bekommt, lässt er davon auch ab. Wo ich denke, also, die haben hier halt, also wenn die sich von einer Sache aus Hollywood haben inspirieren lassen, dann von Mark Wahlbergs Gesicht. weil die oft auch, also da passiert der höchst dramatische Scheiß und die verziehen keine Miene.
Ja.
Und also da stapft ein großes Monster um ein Auto rum und das Mädel verzieht keine Miene. Und alle sind in Gefahr und keiner hat Angst, keiner riecht das. Und das ist, weiß nicht, ob das was Kulturelles ist, ich glaube nicht, kann ich nicht sagen. Ich
kann es auch ganz, ganz schlecht sagen, ob das irgendwie... Also, mir kommt ja manchmal im Vergleich dazu, zum Beispiel zu unseren Sehgewohnheiten, Mimik in japanischen Serien und Filmen total überdreht vor.
Ja.
Vielleicht wirkt westliche Mimik so auf ThailänderInnen. Und die sind an sich ohnehin zurückgenommen an ihren Gesten. Vielleicht ist das super ausdrucksstark, wenn man in Thailand lebt und mit den Gesten und Mimiken aufgewachsen ist. Aber mir hat's das auch nicht so richtig vermittelt, ja.
Also was in japanischen Filmen oder zumindest in der Art von japanischen Filmen, die ich so gucke, halt, das ist halt ein Overacting.
Mhm.
was, glaube ich, aus so einer Theaterkultur herauskommt. Ja. Das hast du bei einem Film, weiß nicht, bei einer Murakami-Verfilmung hast du das aber auch nicht.
Das stimmt.
Nein. Also ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie da so überdrehen. Das hast du halt gerade in diesen überdrehten Tokusatsu-Filmen, die ich in der Regel gucke, hast du das schon mal eher, dass sie so komplett aus sich rausgehen und alles sehr, sehr überdreht ist, weil die sind dann ja auch noch mehr an Kinder gerichtet und das soll dann auch lustig sein. Wenn dann einer rausrät und sagt, hulu, hulu, ich bin der lustige Hans zum Dienst oder sowas, keine Ahnung. So, ne? Und das sollte hier, glaube ich, einfach stumpf dramatisch sein. Und alle waren ganz traurig und tief betrübt und sowas. Ich glaube, dass das wirklich einfach, dass der Film, glaube ich, als deutlich subtiler gemeint gewesen ist, als er dann hinterher gewirkt hat.
Ja, vielleicht war die Regieanweisung auch so, nicht so übertrieben gucken, das ist ein subtiler Film.
Ja, genau. Also der Film hat Drama-Anteile.
Ja.
Das will ich ihm auch nicht absprechen. Das ist auch scheißen dramatisch. Also das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber wenn deine Tochter von einem Monster gefressen wird, dann ist das halt auch blöd jetzt.
Ja, blöd.
Blöd gelaufen.
Na, dumm.
Ja, kann man nichts machen.
Also der hat schon Drama irgendwie drin, aber auch irgendwie... Ich glaube, mein Problem hauptsächlich damit ist, dass ich nicht weiß, welchem Zweck das dienen soll, weil keine der Figuren mit dem Drama, das er widerfährt, so wirklich was macht. Also es ist so Drama um des Dramas willen, was mir aber für einen erzählerischen Film zu wenig ist.
Wir kommen mal zum Ende, damit wir selbiges auch nochmal finden können, weil ich glaube, so diese Stimmungsschwankungen des Filmes haben wir schon ganz gut besprochen.
Ja.
Der Polizist wird dann von dem Mädel, die fahren dann mit dem Auto los und sie steigt dann mit ihm aus und zeigt einfach nur so einen Bergkamm.
Mhm.
Und er stiefelt in so eine Höhle rein und sieht dann noch was in dieser Höhle rumhuschen. Man sieht nicht so richtig was. Und im Hintergrund ist so eine Gebetsstätte. Da steht auch eine Buddha-Figur. Sieht dann Höhlenmalereien, wo man eben sieht, wie Menschen mit Speeren schon nach Monstern jagen. Dann sieht man irgendwas aufsteigen, eine große Monsterfratze in der Mitte und dies und das. Und er guckt da auch wieder mit so einer Fackel, guckt sich das an und ist ganz erstaunt und hat da irgendwas erkannt. Und ich habe es nicht erkannt, ich weiß nicht, was da stand. Ich habe das nicht schlüsseln können, diese Geschichte. Das war bedeutungsschwanger noch und nöcher, aber ich habe das nicht verstanden.
Also ganz an der Oberfläche gekratzt hat sich für mich dargestellt, dass dieses Monster offenbar schon seit Generationen da ist oder mehrere Generationen dieser Monster, die früher bejagt wurden, beziehungsweise es einen Kampf gab, dann haben die Menschen angefangen, dem Viech zu opfern und es für eine Gottheit verehrt.
Ja.
Und dann siehst du am Ende halt auch so einen Kreis von diesen Höhlenmalereimenschen und darüber so Andeutungen von diesem Monstergesicht mit den großen Zähnen.
Ja.
So wie, wir beten jetzt das große Monster an als unseren Gott. Und haben das entweder mit dem Buddhismus kombiniert, weil die große goldene Buddha-Statue sitzt daneben, ersetzt.
Über diese Statue müssen wir nämlich auch nochmal sprechen, weil der Kopf der Statue wird erst nicht gezeigt.
Mhm.
Und ich hätte das für einen geilen Twist gehalten, wenn diese Buddha-Statue nicht diesen Buddha-Kopf gehabt hätte, sondern den Monster-Kopf.
Mhm.
So. Dann hätte ich das als Twist am Ende hart gefeiert und hätte dem Film wahrscheinlich vorher was verziehen.
Ja.
Aber es ist vermutlich die gleiche Requisite, die vorher auch im Tempel gestanden hat.
Ja, ich glaube auch.
Nicht, dass das Zeug nicht sowieso serienmäßig hergestellt wird. Das ist halt. Und das hätte ich halt hart gefeiert, wenn das der Twist des Filmes gewesen wäre, dass die in dieser Höhle halt nicht Buddha angebetet hätten, weil eben auch der Tempel als Zufluchtsort im Film eine Rolle gespielt hat, sondern dass dieses Monster eben von anderen oder von der Kultur davor, wie auch immer, angebetet worden ist. Aber nein, es steht da auch eine Buddha-Statue. Und dann aber eben in Kombination, wie du gerade beschrieben hast, mit dieser Anbetung des Monsters. Fand ich eine vertane Chance, aber vielleicht war das auch nicht das, was der Film erzählen wollte.
Ich weiß es auch nicht. Er hat noch auf dem Weg in diese Höhle so ein blaues Hemd mit Blutflecken drauf gefunden, was aussah wie das von dem ältesten Bruder, von diesem Dreiergespann. Und ich hatte so kurz die Vermutung, ist das so eine Werwolf-Nummer? Wenn die gebissen werden, verwandeln die sich selber in die Monster?
Die Vermutung habe ich nämlich auch, dass das so ein District 9-Ding ist.
Ja, irgendwie
also
sowas.
Also da hatte ich tatsächlich, da habe ich auch drüber nachgedacht, als du dieses Hemd, weil da huscht der ja was durch die Höhle.
Genau.
Also das kann auch einfach der Bruder gewesen sein. Oder das Monster, was der Bruder da hingebracht hat. Eins von beidem.
Genau.
Dass er das Monster da nochmal zum Heilen hingebracht hat und so weiter. Und dann selber gestorben ist. Oder. Man weiß es nicht. So. Also das ist schon mal super verwirrend und meiner Meinung nach auch wieder zu vage. Und dann kommt das, wo ich am Ende des Filmes wirklich, also wirklich ratlos, und da kann man lange drüber diskutieren, ratlos zurückgeblieben bin, ist, und ich kann das nur als Rückblende interpretieren, weil das Mädel wieder da ist und die Klamotten vom Anfang an hat.
Mhm.
Dieses weiße Hemd, das ist, glaube ich, eine Schuluniform, hätte ich fast gesagt. Ja. Ne? Mit so einer schwarzen Schleife. Und sie ist auf dem Schulklo und spuckt in so ein großes weißes Waschbecken. Und also Kindern in der Schule ist öfter mal schlecht.
Mhm.
Und sie spuckt so wurmartige Wesen in Ausguss.
Ja.
Und ich hatte das so gedeutet, dass das so Kaulquappen von den Monstern sind.
Habe ich auch so gedeutet.
Ja. Und dass sie quasi die Mutter aller Monster ist. Das war so meine Vermutung, dass sie überhaupt, also nicht nur, weiß ich nicht, der menschliche Avatar oder die menschliche Bezugsperson oder sowas von diesen Monstern ist, sondern tatsächlich einfach die Mutter dieser Tiere, dass sie diejenige ist, die diese Viecher gebürt in irgendeiner Art und Weise. Und damit wäre das vielleicht zum Xenomorph halt auch ganz interessant, weil der ja auch mehrere Entwicklungsstufen hat, bis es mal irgendwann dieses große Viech gibt. Ne?
Die Frage ist halt, ist das dann die Vorstufe zu den Monstern? Dann verpuppen die sich quasi in dem Ei, um dann diese neuen Monster zu werden? Weil normalerweise kommt das Ei vor den Kaulquappen, aber die Kaulquappen waren viel zu klein für das Ei.
Es ist halt in allen Belangen super verwirrend.
Ja.
Oder sie halt, und das fände ich halt noch krasser, Sex mit einem von diesen Monstern gehabt.
Ja.
Und das sind halt alles, das sind halt so Ideen, auf die kannst du kommen, wenn der Film dir nichts anderes anbietet.
Ja.
Weil was soll's, sonst soll das heißen, wenn sie irgendwelche Kaulquappen ausspuckt?
Ja.
Also Entschuldigung.
Es ist halt tatsächlich, also was du sagst, dieser Film bietet dir nichts anderes an. Das ist genau das. Er wirft dir Sachen hin, die aber nicht in Zusammenhang stehen zueinander. Die sehen alle aus wie, ich habe hier mal was Cooles gesehen, das können wir benutzen. Ich habe da mal was Cooles gesehen, das können wir benutzen. Wir haben diese telepathische Verbindung wie bei Gamera mit den Kindern manchmal.
Ganz
wir
genau,
haben diese Jurassic Park-Anleihen im Szenischen einfach.
Dieses Intro, was super auch an The Host erinnert
hat,
aber ohne die Gesellschaftskritik.
Ja, dann dieses Kaulquappen ausspucken habe ich halt auch schon gesehen. Oder dieses hinterher nochmal irgendwas auskotzen und zu zeigen, ist doch noch mit den Monstern nicht fertig und so.
Ja.
Aber es fügt sich nicht zusammen und es erzählt mir von nichts genug. Also es muss mir gar nicht alles erzählen, aber es müsste mir von irgendwas genug erzählen, dass ich verstehe, was die konsistente Geschichte sein soll. Entweder von den Monstern oder von den Menschen, die Monster gegebenenfalls anbieten. Aber dass das passiert, deutet sich halt auch nirgends großartig an. Also dann hätte ich vorher wenigstens schon mal so eine kleine Dorfgemeinschaft gehabt, die mysteriöse Blicke miteinander austauscht oder so. Weil wir sind der eingeschworene Kult der Seemonster anhimmelnden.
Und es ist so, die Polizei versucht, was geheim zu halten, was einer großen Gruppe Menschen passiert ist. Du musst also eine große Gruppe an Menschen Uniformen dazu auffordern, die Schnauze zu halten und so tun, als wäre das nicht passiert. Und da passiert eine Pressekonferenz, an der gesagt wird, das ist nicht passiert, aber ein ganzer Ort ist ins Unheil gestürzt worden. Das kommt 2 Tage später, kommt das raus.
Ja.
So, natürlich. Ne? Und es gibt Beweise dafür. Es gibt die Fußspuren des Monsters überall. Es gibt Todesopfer, die man einfach untersuchen kann. Da wird irgendwann eine unabhängige Untersuchungskommission gebildet und dann wird aber geguckt, was da passiert ist.
Ja.
So, und wenn die hier, also die Gruppe an Polizisten hingeht und NSU-Style alles wegschreddert, dann wird das schwierig zu sein, für die das länger als eine Woche geheim zu halten. Also das ist, glaube ich, ein dramatischer Kniff, um dem Polizisten, dem Jungen, da noch eins mitzugeben, dafür, dass er den Dienst quittiert. Und er nimmt den Dienst ja auch nur deswegen auf, sagt er zumindest selber am Ende des Filmes, ja, ich muss halt meinen Lebensunterhalt bestreiten.
Er kann halt nichts anderes.
Er kann halt nichts anderes.
Das sagt viel aus über die Qualifikation für die Polizei. Es war auch so ein Ding, also diese Geheimhaltungsstufe, um dem Polizisten erzählerisch eins mitzugeben, ja, aber es ist auch dann wieder nicht konsistent erzählt, meiner Meinung nach, weil die werden alle eingeweiht vom General. Und der begründet ihnen das damit so, ich will hier keine Monsterjäger haben, die das Vieh erneut ärgern und aufscheuchen und dann passiert nochmal ein Unglück. Was total nachvollziehbar ist eigentlich.
Aber das wird zwangsläufig passieren.
Also,
weil halt die Verwandten, denen halt Leute abhanden gekommen sind, das ja umerzählen. Also du kannst keinen ganzen Ort darauf einschwören.
Aber warum das den Polizisten so ärgert, wenn die Erklärung eigentlich so logisch ist oder so nachvollziehbar ist. Weil diese Erklärung ist wirklich nicht so, wir verlieren unser Gesicht, wie stehen wir denn da, wir waren selber schuld, wir haben Giftmüll in den See geschmissen oder sonst irgendwas. Sondern die Erklärung ist, ich möchte nicht, dass hier irgendwelche Verrückten herkommen und dieses Monster erneut aufschrecken. Wir sind dieser Gefahr nicht gewachsen.
Ja.
Deswegen versuche ich so, das müsste ihm als Polizisten eigentlich einleuchten, aber es führt dazu, dass er den Dienst quittiert.
Ja.
Das ist auch wieder nicht stimmig erzählt, weißt du?
Nee,
das ist
so dieses. Passt nicht so richtig
zusammen. Nee.
Wir kommen zur Bewertung.
Mhm.
Ich erkläre die Bewertung, weil dieser Podcast könnte jemand das erste Podcast von uns sein, deswegen erkläre ich die Wertung. Wir bewerten in drei Kategorien, und zwar ist das die erste Kategorie, gerade die zählt mit. Monsterkampf, Monsterdesign, also wie ist das Monster gestaltet, wie sind die Kämpfe der Monster untereinander. Dann die menschliche Handlung, da haben wir jetzt hier schon deutlich mehr gesagt als zu anderen Filmen. Das bewerten wir deswegen nochmal extra außer der Reihe, weil gerade in der Showa-Ära der Godzilla-Filme die menschliche Handlung komplett nebenher lief und sich oft mit der Monsterhandlung, also nicht mal mehr mit einem Atom und also 3 Kilometer voneinander entfernt in irgendeiner Weise berührt hat. Das ist Kategorie Nummer 2. Und die dritte Kategorie ist, wie sie seit der 90er-Jahre-Staffel existiert und jetzt auch inzwischen heißt, ist die Kategorie Guckgenuss. Der kleine Drache Guckgenuss. also, weil er eben auch ein technisch sehr sauber gemachter Film extrem langweilig sein kann, aber eben aber auch ein technisch sehr schlecht gemachter Film sehr unterhaltsam. Das ist so dieser Schläferzfaktor. Man kann natürlich auch mit einem super schlechten Film unfassbar viel Spaß haben. Den wollen wir in Rechnung tragen. Das heißt, man kann halt aus einem schlechten Film auch was ziehen. Und wenn es halt einfach Kiste Bier in die Mitte und mit ein paar Freunden den Film angucken ist oder halt eben Schläferz oder. Das kann natürlich auch ein Faktor sein. Und traditionell, wie es seit 8 Jahren ist, fängt Daniel an. Kati.
Vielen Dank. Also, Monster-Bewertung müsste ich hier 2 teilen, weil es einmal das Design ist und das fand ich richtig geil. Mhm. Es sah richtig mega gut aus, hat mir total gut gefallen. Sowohl der Anzug von dem menschengroßen Monster als auch dann das große Viech. Und Monsterkämpfe waren quasi nicht vorhanden. Also es gab so dieses Menschen anknuspern. Es haben keine Monster gegeneinander gekämpft, logisch, weil es ja die Familie ist.
Ja.
Aber selbst diese, also es gab auch nicht so einen großen, wirklichen Kampf Menschen gegen Monster, gegen großes Monster. Das ist schon fast eine -1 gewesen, wegen nicht vorhanden sein. Und das Monster-Design ist bei mir aber bei einer ziemlich stabilen 8, hätte ich gesagt. Okay. Das hat mir echt gut gefallen. Ich hätte es gerne noch ein paar Mal öfter in Ruhe angeguckt und bei Tageslicht und so. Ich würde da insgesamt, glaube ich, bei einer Wertung von 3,5 landen. 3, 4, vielleicht 4.
Okay.
Nee, eher 3. Ich glaube eher 3.
Also wenn kein Monsterkampf da ist zum Bewerten, musst du den auch nicht bewerten. Also das ist jetzt nicht.
Okay, das heißt, ich kann mich nur aufs Design beschränken.
Du kannst dich auch nur aufs Design beschränken, weil mich wundert, dass du bei so niedrigen, wenn du 8 Punkte fürs Monster gibst.
Ja, aber ich war ja bei -1 bei den Kämpfen.
Ja, also ja, nein, also wenn es das nicht gibt, dann ist das. Also es ist keine extra Kategorie in dem Sinne. Das ist halt so eine Mischkategorie.
Also Design wäre ich bei 8.
Ja.
Das hat mir echt gut gefallen.
Also ich hätte jetzt, also ich akzeptiere die Punkte alle, weil das ist alles super subjektiv und wir sind nicht das Maß aller Dinge, wenn ihr den Film gesehen habt und ihr findet ihn super toll, dann ist das eure Sache.
Menschliche Handlungen, da haben wir uns schon viel drüber ausgelassen. Es ist viel davon da. Es hat auch viel mit dem direkten Einfluss der Monster zu tun. Also es ist der Kick-Off-Point für alles. Und es ist sehr viel Erzählung da, aber nicht viel Charakterentwicklung.
Hm.
Weshalb ich eher so bei einer 4 bin, 3 bis 4, aber Tendenz dann doch zur 4, weil sich Zeit genommen wird, wenigstens für das, was nicht erzählt wird. Mhm. Und Guckgenuss ziemlich in der Mitte bei einer 5.
Mhm.
Es gibt deutlich, deutlich schlechtere Filme, die auch wirklich schlecht sind, also nicht so dieses großer Guckgenuss und es gibt aber auch deutlich schlechtere Filme, wo der Guckgenuss für mich deutlich größer war, wo ich mehr Spaß dran hatte. Ich habe jetzt aber auch mit dem Film hier nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit verschwende. Das kann ich nicht behaupten. Das Monster hat echt einen Schauwert für mich. Da gebe ich dann halt schon diesen, das fließt für mich in den Kuckenuss mit rein. Und es ist zumindest, also auch wenn die Geschichte im Erzählstil nicht konsistent ist und nicht stimmig ist, ist es optisch durchgehend konsistent. Also es gibt ganz wenig, wo ich sage, da fällt jetzt aber optisch das Monster total raus oder so. Das war dieser eine Moment, wo das CGI mal wirklich nicht gut war bei dieser Autoverfolgung.
Ja, genau.
Ansonsten
das war ein Belichtungsproblem, glaube ich, in dem Moment.
Ich denke auch. Yeah. Ansonsten sah das wirklich insgesamt gut aus und hat schon einen gewissen Schauwert für mich. Deswegen bin ich da bei einer 5.
Okay. Ja, Monsterdesign. Es ist, glaube ich, zu viel dran. Es bamselt mir ein bisschen zu viel. Es hat so diese Wassermonster-Ohren, weißt du, die man so aufklappen kann, die hat man beispielsweise damals beim Creature of the Black Lagoon schon gesehen. So, das ist so ein Aspekt. Damit signalisiert man halt Wassermonster. Das ist Bildsprache in dem Moment. Und dann sind aber überall noch so abstehende Tentakeln an dem Viech. Und dann ist es aber noch so hundeartig und dies und das. Man sieht ganz zu Anfang des Filmes einmal so richtig groß im Bild. Und weil es halt inzwischen dieses Kinoformat hat, ist es eigentlich mehr schräg im Bild, so diagonal. Aber man hat relativ zügig in den ersten 5 Minuten schon einen relativ guten Blick auf dieses Monster-Design. Und es sieht, also gerade das große Monster besteht hauptsächlich aus Zähnen und aus Maul. Die kleineren sind ein bisschen agiler, ein bisschen flinker und so. Ich glaube, dass die Monster-Szenen mit den Monstern definitiv die Stärke des Filmes sind. Das möchte ein Monsterfilm sein, weil der Film wird auch genauso bewertet, beworben. Eben mit diesem Bild der Gegenüberstellung des Polizisten und dem Monster, wie sie sich so gegenseitig in die Augen gucken. Das soll ein Monsterfilm sein und deswegen finde ich, das kriegt der Film auch gut hin. Da bin ich beinahe 7. Das passt für mich. Klar, es gibt keine Kämpfe von Monstern untereinander. Ich muss da gerade aber so willkürlich damals an unsere Besprechung von Colossal denken, wo du natürlich am Ende so dieses Gerangel zwischen Monster und Roboter hast. Der eigentliche Kampf des Filmes aber der Kampf von ihr gegen ihren Ex-Freund ist, der so unfassbar toxisch ist in dem Film. Ja. Was der deutlich stärkere Kampf ist in diesem Film. Sowas gibt's in dem Film aber auch nicht. Du hast so diese persönliche Vendetta, das ist so der weiße Wal von ihm, dass er diesem Monster so hinten nachträgt. Er reist ihm auch so hinterher, auch von Tatort zu Tatort und das wiederholt sich auch sehr stark. Aber du hast auch nicht so eine Konfrontation, außer die er selber am Ende sucht, aber dann auch wieder aufgibt. Also es kommt auch nicht richtig zu einer Auseinandersetzung. Also jede Konfrontation der beiden Parteien, sage ich jetzt mal, verpufft auch sofort wieder. Oder das Monster wird relativ zügig aus der Konfrontation herausgenommen, indem es gefangen wird oder eins dieser Monster wird gefangen oder ausgeschaltet. Du wolltest eine -1 geben, weil gibt's nicht. Ich gebe 5 Punkte, weil es nicht konsequent ist. Und lande deswegen bei 6 Punkten im Schnitt. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es gewichtet. Also wenn du sagst, für dich gab es keine Monsterkämpfe, dann kannst du nichts bewerten. Ich habe es halt anders bewertet jetzt in diesem Moment, dass die Monsterkämpfe oder die Konfrontationen, die da waren, eben nicht zu Ende geführt worden sind. Und deswegen halt, also vielleicht maximal Durchschnitt sind, vielleicht sogar nur 4 Punkte. Dann wären wir immer noch bei 6, weil wir immer großzügig aufrunden hier bei uns. menschliche Handlung, sagtest du schon, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Es wird zugetragen, die Musik trägt dann auch richtig dick auf in den Momenten, wie sie auch immer sehr dick aufträgt, auch zu dick aufträgt. Und du hast den Eindruck, draußen ist gerade die krasse Monsterapokalypse und alle heulen sich gerade einen zurecht, weil was ganz Schlimmes passiert. Und ich denke, das kannst du aber auch nur dann machen, wenn dann eine Sekunde später der Krankenwagen, in dem die Tochter gerade noch gestorben ist, aber auch wirklich vom Monster umgeschmissen wird. Es muss dann diesen Bruch wieder geben, damit einfach eine Dynamik entsteht und diese Dynamik fehlt. Der Film versandet 3-4 Mal komplett, blendet auf schwarz und du hast den Eindruck, Abspann. Und da kommt aber kein Abspann. Es ist wirklich 2-3 Mal in dem Film der Moment, wo ich sagen würde, jetzt wäre schon ein Ende gekommen und das erste Mal nach 48 Minuten. Und das kann auch in der Dreiaktstruktur nicht richtig sein. Das passt nicht.
Schlimmer war es nur mit den vielen Abspänen bei Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Ja, der Film endet ja auch 3 Mal irgendwie in der letzten Dreiviertelstunde oder so. Kuckenuss ist für mich so ein Thema. Kurzweilig wäre vielleicht zu viel gesagt. Als ich festgestellt habe, scheiße, der Film geht noch eine Stunde, fühlte sich die noch kommende Stunde nicht unbequem an. Sagen wir es mal so. Es hat sich in einigen Momenten gezogen, und zwar auch so gezogen, dass ich zwischendurch wirklich frustriert gewesen bin, weil ich gesagt habe, okay, ich habe verstanden, was ihr, also auch diese Jurassic Park-Szene mit dem Auge durch die Fensterscheibe, ich habe verstanden, was ihr hier wollt, das Monster muss jetzt nicht noch 3 Mal ums Auto rumstromern, aber diese Kameraeinstellung nehmen sie dann ja sogar noch ein 2. Mal. So, wo ich denke so, ne? Also es gab schon so Momente, wo ich dachte, jetzt macht halt mal, und das ist halt in mehr als 1,5 Stunden schon irgendwann sehr frustrierend. Ich habe den Film jetzt nicht per se genossen, das kann ich nicht sagen. Ich finde aber, und das sage ich hier in diesem Podcast ganz, ganz häufig, wenn man mal was anderes sehen möchte, mhm, als immer nur amerikanische Monsterfilme, eben auch die Monsterverse-Filme, wo auch dieser Film sich ganz, ganz stark bedient in der Optik und in der Herangehensweise. Genauso bedient sich dieser Film aber eben auch bei einem Zack Snyder, der mit ganz vielen Zeitlupen gearbeitet hat und großes Monster im Hintergrund und im Vordergrund rennen die Leute in Zeitlupe weg. Das hat ein Zack Snyder total etabliert und ich glaube, dass das dadurch inspiriert ist. Und das ist eine furchtbare Mischung. Es funktioniert nicht. Und also, wie gesagt, wenn ihr mal auch einen modernen Film aus Thailand sehen wollt mit einem Monster, dann macht ihr hier nichts verkehrt. Aber erwartet halt nicht die Action, wie die in einem Monsterverse-Film inzwischen zu finden ist. Mhm. Also sowas wie Godzilla vs. Kong oder sowas. Oder jetzt auch der ins Haus stehende nächste Godzilla-Kong-Film. Also sowas werdet ihr hier nicht bekommen. Da fehlt einfach einiges an Geschwindigkeit und auch an handwerklichem Vermögen, um diesen Film. Und das liegt nicht am CGI. Das CGI ist absolut in Ordnung.
Ja.
Also das ist für einen kontemporären Monsterfilm ist das total solide. Da gibt es nichts zu meckern. Aber ansonsten liefert der Film leider nicht besonders viel. Und das fand es nicht enttäuschend, weil ich gehe nicht mehr mit Erwartungen irgendwie an diese Filme heran. Weil was soll ich was erwarten? Der Film muss dann für sich selber sprechen. So, ne? Es ist jetzt nicht so eine klare Empfehlung für jeden Monster-Fan. Ne?
Mhm.
Das Monster ist eine Nummer kleiner als ein Godzilla, mehrere Nummern kleiner als ein Godzilla. Es wird ähnlich gefilmt wie der 98er Godzilla, das mich ganz stark erinnert, also so eine Straßenschlucht und dann noch von unten Straßenperspektive auf das Monster oben. Das hast du ganz häufig so ein bisschen. Also wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass der Film sich von Hollywood inspirieren lässt. Aber ich versuche gerade irgendwie noch rauszukriegen, ob der Film noch ein paar Pluspunkte hat, die den vielleicht für den durchschnittlichen Godzilla-Fan interessant machen würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde keinen. Ne? Für kann man mal gucken, ist ja mir ehrlich gesagt eher ein Tacken zu lang.
Ja, hängt ein bisschen von der Aufmerksamkeitsspanne ab, glaube ich, die man mitbringt. Also mir kam er jetzt nicht so lang vor.
Mir geht's gar nicht darum, ob er mir lang vorkam, sondern er war einfach de facto für das, was er erzählt hat, eine Viertelstunde zu lang.
Ja.
Nein, also es geht gar nicht um Aufmerksamkeitsspanne. Wie gesagt, das war kurzweilig bis zum Ende. Kurzweilig nicht, aber es war nicht dröge bis zum Ende.
Ja.
Sagen wir es mal so, obwohl der Film oft Geschwindigkeit so krass rausnimmt. Sondern es geht einfach wirklich um die pure Laufzeit. Das schiebst du nicht mal eben zwischendurch rein bei fast 2 Stunden.
Ja, das stimmt.
Das musst du dir halt, also deswegen haben wir den jetzt auch tatsächlich so ein bisschen vor uns hergeschoben, auch mit der Besprechung, weil der einfach wirklich 105 Minuten hat. 90 Minuten haben einfach, auch wenn das bloß eine Viertelstunde ist, eine andere Dynamik.
Ja.
Und ziehen auch an, also wenn du aus dem Film versuchen würdest, eine Viertelstunde rauszuschneiden, und ich glaube, dass dir das gelingen würde, wenn man weiß, wo man ansetzen muss, dann wäre der Film, glaube ich, dynamischer. Und ich glaube, das würde den Film gut tun. Bin ich sehr von überzeugt.
Mehr Dynamik auf jeden Fall, ja.
Ja. Gut, das war's.
Gut. Ja, vielen Dank, dass ich Daniel ersetzen durfte, während er im Urlaub ist.
Schönen Gruß, schreib uns eine Postkarte, wenn du das hörst.
Ja.
Wird deutlich später ausgestrahlt, als aufgenommen wird, der Podcast.
Naja.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.